Letzte Woche war das Thema der Turmbau zu Babel und dass Gott allein alle Ehre gebührt und nicht den Menschen. Vielleicht habe ich da ein bisschen übertrieben. Tun wir einfach so, als hätte es den letzten Sonntag nicht gegeben. Es war ein theologischer Ausrutscher. Jeder kann sich mal irren. Denn ich bin schon der Meinung, dass es bestimmte Menschen gibt, die etwas Ehre verdient haben für das, wer sie sind oder was sie tun. Also ihr nicht, aber ich. Ich bin ja kein dahergelaufener Wald- und Wiesenchrist. Ich gehöre doch noch nicht zu denen, die ihre frommen Sprüche klopfen und unter der Woche ihr eigenes Leben leben und am Sonntag wieder daran erinnert werden müssen, dass es noch einen Gott gibt. Mein ganzes Leben und alles, was ich tue, das steht doch im Dienst des Herrn. Von 0 bis 24 Uhr, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Nennen wir das Kind doch mal beim Namen. Ganz offensichtlich liebt Gott mich ein kleines bisschen mehr als euch. Es wird wohl so sein, dass ich etwas näher am Herzen Gottes bin als ihr, sonst wäre ich doch gar nicht fähig, den meinen Dienst zu tun und dabei zu bleiben, ohne auf Dauer kaputt zu gehen. Ich finde schon, dass ich es verdient habe, dass man mit mir anders umgeht als mit dem Rest von euch. Das steht mir in meiner Position doch zu, oder nicht? Und ich habe mir was überlegt und ich will euch dann einen Vorschlag machen. Was haltet ihr davon, wenn wir den Unterschied zwischen euch und mir und der unzweifelbar, unleugbar ist, Ausdruck verleihen und zwar durch die Sprache? Meiner Meinung nach sollte es Worte und Bezeichnungen geben, die für euch gelten und Anwendung finden. Und genauso gibt es auch Worte und Bezeichnungen, die nur für mich gelten oder in Bezug auf mich verwendet werden dürfen. Das ist, so finde ich, eine sehr einfache Methode, einen klaren Unterschied zwischen mir und euch zu machen, so wie sich das gehört und wie es Gott gefällt. Um das mal ein bisschen verständlicher zu machen, gebe ich euch mal ein paar Beispiele, dass ihr wisst, so in welche Richtung das gehen soll. Ihr werdet Essen essen und ich werde Speisen speisen. Ihr werdet auf Sitzen sitzen und ich darf auf Thronen thronen. Ihr müsst auf Liegen liegen und ich darf mich in Betten betten. Ich denke, das Prinzip hat jeder verstanden und ich wünsche mir, dass wir heute eigentlich direkt nach dem Gottesdienst damit anfangen. Das finde ich schön. Ich weiß, dass ich nicht Gott bin, aber näher an ihm bin ich auf jeden Fall. Ich glaube, jeder von uns kennt mindestens einen Christenmenschen in seinem Leben, der so oder so ähnlich drauf ist. Christen, bei denen man den Eindruck hat, dass sie sich für besser, für geistlicher, für christlicher oder erleuchteter halten. Bei denen man immer wieder das Gefühl hat, dass sie einen Unterschied zum anderen machen. Und dass man selber immer der Dummkopf zu sein scheint, der es nicht ergriffen hat. Darum lasst uns doch heute mal den Spieß umdrehen. Letzte Woche ging es darum, wie klein der Mensch eigentlich ist. Und wenn das bei Menschen nicht ankommt, dann lasst uns doch mal heute versuchen, darüber zu reden, wie groß Gott ist. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Der Text für die Predigt steht im Römerbrief im 11. Kapitel. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das Gott ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich bin davon überzeugt, dass es in der gesamten Menschheits- und Heilsgeschichte, ausgenommen von Jesus Christus, niemanden gab, der auch nur annähernd an den Erkenntnis- und Wissensstand von Paulus herankam. Paulus war, ist und bleibt der größte menschliche Theologe überhaupt. Selbst große Männer wie Augustinus oder Luther oder Bonhoeffer sind im Vergleich zu Paulus nicht mehr als Praktikanten gewesen. Die weltverändernden Erkenntnisse, die diese Männer hatten, die hatten sie ja aufgrund unter anderem auf den Schriften von Paulus. Paulus war nicht nur irgendein dahergelaufener Professor, Doktor wichtig. Der hatte Einsichten und Erkenntnisse im Glauben, in der Theologie und in der Gotteserfahrung, die können wir uns gar nicht vorstellen. Das muss man sich mal überlegen, dass Gott zugelassen hat, dass die Schriften von Paulus ein fester, unverrückbarer und nicht unerheblicher Bestandteil des Neuen Testaments geworden sind, dem Wort Gottes. Das spricht doch Bände. Das, was wir im Neuen Testament von Paulus finden, das ist ein Bruchteil, das ist bestenfalls ein kleines Vorwort im Vergleich zu dem, was er über die Jahrzehnte an Theologie, Erkenntnis und Einsicht zu Papier gebracht hat. Das meiste ist heute nicht mehr erhalten. Wir könnten uns gar nicht vorstellen, was Paulus alles wusste, was er erkannt hat und von dem wir heute gar nichts mehr wissen. Wenn es jemals einen Menschen gab, der das Recht hätte, sich hinzustellen und zu sagen, ich kenne Gott besser, denn ich weiß mehr als ihr und ich habe mehr erkannt als ihr, dann wäre es mit Fug und Recht Paulus gewesen. Der Apostel der Heiden, der theologische Eckpfeiler der frühen Christenheit bis heute und unwissender Mitverfasser von Gottes Wort. Also noch höher kann man gar nicht mehr stapeln. Das ist der Gipfel von dem, was einem Menschen oder einem Christen möglich ist. Und an dieser Stelle stand bis heute nur Paulus. Da kommt kein anderer ran. Und genau dieser Mensch gesteht sich ein, ich kratze nur an der Oberfläche. Ich kann Gott nicht begreifen. Es funktioniert nicht. Das ist fast schon unlogisch, was Paulus hier macht. Paulus lobt die Herrlichkeit und die Größe Gottes nicht anhand von Fakten oder Erkenntnissen, die er hatte, sondern indem er einsieht, dass er gar nicht in der Lage ist, diese Dinge begreifen zu können. Und wenn es Paulus nicht konnte, dann brauche ich mich auch heute Abend nicht hier hinstellen und das versuchen. Was bringt uns also ein Predigttext, der über sich selber aussagt, dass es unmöglich ist, etwas darüber zu sagen? Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir uns folgender Frage stellen. Warum ist es eine wirklich gute Sache, dass wir Gott gar nicht richtig verstehen können? Das klingt erstmal völlig sinnbefreit und blödsinnig. Aber schauen wir mal auf Paulus. Wie ging es dem? Was hat es ihm denn gebracht, als er begriffen hat, dass er Gott überhaupt nicht verstehen kann? Es stürzte ihn nicht in Verzweiflung oder Anfechtung. Es machte ihn nicht mutlos oder traurig. Und er verlor auch nicht den Halt im Glauben, wie man es eigentlich erwarten könnte, wenn man merkt, ich weiß gar nicht, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe. Im Gegenteil, für Paulus war das ein Grund, sich zu freuen. Es führte dazu, dass er ergriffen von Gottes unbegreiflicher Größe und Herrlichkeit anfängt, ihn zu loben. Er verlor nicht den Halt im Glauben, sondern er wurde gefestigt. Wie kann das denn sein? Ist das nicht entgegen dem, was wir Christen uns im Glauben und in der Beziehung zu Gott eigentlich erhoffen oder erwarten? Wir sind doch darauf gepolt, Gott immer besser kennenzulernen. Wir brauchen doch das Gefühl, zu wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Und gerade dann, wenn Christen an einen Punkt in ihrem Leben kommen und sagen, ich verstehe Gott einfach nicht mehr und dadurch alles in Zweifel ziehen, woran sie bisher geglaubt haben oder wie sie Gott bisher gesehen haben, da steht Paulus einfach da und sagt, ich habe im Grunde Gott noch nie verstehen können. Ist das nicht der Wahnsinn? Wie toll ist das denn? Wo liegt denn da der Unterschied? Wie kann denn Paulus fröhlich sein, wenn er erkannt hat, dass das, was er nicht über Gott weiß, unendlich mal mehr ist als das, was er weiß? Das ist doch unbefriedigend. Und da möchte ich mal eine kühne Behauptung aufstellen. Ein Christ wird nur dann in der Lage sein, einen glücklichen Glauben zu entwickeln, wenn er aufhört, Gott in seinem Leben Grenzen zu setzen. Wenn er es sein lässt, Gott so haben zu wollen, wie man es selber gerne hätte. Und das passiert nämlich sehr schnell. Als Christ weiß man natürlich, wer Gott ist und worum es ihm geht, was im Glauben wichtig ist und wie das meiste in der Theologie zusammenhängt. Ja, Gott ist groß, er ist die Liebe, er sieht alles und er kann alles, er hat die Menschen lieb und das mit Jesus am Kreuz war auch eine ganz prima Sache gewesen. Die Bibel hat man über die Jahre rauf und runter gelesen, ihre Gleichnisse und Geschichten bis zum Erbrechen gehört. Und das Ende vom Lied, viele langjährige Christen sind in ihrem Innern davon überzeugt, dass sie im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut Bescheid wissen. Und wer das glaubt, beweist sich dadurch nur selbst, wie klein der eigene Horizont ist. Und nicht nur das, im allerschlimmsten Fall verhindert man dadurch die besten Dinge, die einem im Leben passieren können. Lebendiger Glaube, einen lebendigen Gott, der muss atmen können. Und das kann er nicht, wenn er in einer Schublade voller eigener Vorstellungen und Wünsche feststeckt. Immer wieder kommt es vor, dass wir Erwartungen und Vorstellungen von Gott haben, wie er zu sein oder was er zu tun hat. Oder dass man sich hinstellt und behauptet zu wissen, was Gottes Wille ist. Natürlich in Bezug auf das Leben anderer Menschen, nicht aufs eigene. Sind wir mal ehrlich, wir hätten schon gern, dass Gott so ist, wie wir ihn haben wollen. Zum Beispiel, heute beten wir und spätestens morgen früh muss es erhört worden sein. Oder ich bin ein Christ und ich will mit dem Sündigen nicht aufhören. Ja, kein Problem. Gott ist ja barmherzig und gnädig. Das ist doch ein Guter. Der lässt sich doch gern für blöd verkaufen. Der hält das aus. Oder vielleicht müsste ich mal einige Baustellen in meinem Leben endlich mal anpacken, dass sich wirklich was verändert. Ach Quatsch. Wenn ich nur lang genug abwarte, dann wird Gott schon von selber das Gute vollbringen. Oder der Dauerbrenner unter den Menschen. Wenn mir etwas Schlimmes passiert, Gott, wie kannst du nur? Du bist doch der Gott der Liebe. Ich dachte, ich bin dir wichtig. Und wenn du mich tatsächlich liebst, dann ist es doch deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Also sieh zu. Denn wenn du mir nicht hilfst, wenn du damit nicht aufhörst, wenn es mir morgen nicht besser geht, dann habe ich eigentlich keine Lust mehr, an dich zu glauben. Und das willst du doch nicht. Das sind Gedanken und Vorstellungen, wie sie die Menschen in Bezug auf Gott immer schon hatten. Vorstellungen, die vor allem anderen dazu dienen, sich selber das Leben leichter zu machen. Die Möglichkeit zu geben, wegzulaufen. Und dem, was Gott in der Bibel schwarz auf weiß gesagt hat, aus dem Weg zu gehen. Und weil es solche Versuche des Menschen, Gott so haben zu wollen, wie man ihn selbst wünscht, immer schon gegeben hat, zitiert Paulus Männer, die sich schon lange vor seiner Zeit mit diesem Thema herumschlagen mussten, nämlich Jesaja und aus Hiob, die gleichen Fragen dann stellen. Wer von uns hat den Sinn Gottes erkannt? Wer unter uns ist Gottes Ratgeber? Wen von uns hat er um Hilfe gebeten? Und wem von uns ist Gott irgendetwas schuldig? Das sind rhetorische Fragen, die alle die gleiche Antwort haben. Keinem. Gott steht so weit über allem, was wir uns vorstellen können oder erwarten. Wir können Gott nicht sagen, was er zu tun hat. Wir können nicht mit ihm rechten. Jesus ist nicht unser Kumpel, mit dem wir ein Bier trinken gehen und dem wir die Meinung geigen, wenn uns was nicht passt. Wir Menschen, wir sind nur Geschöpfe. Wir sind kleine, unbedeutende Lehmklumpen. Wir können gar nicht wissen, wie groß und wie herrlich Gott ist. Es ist unmöglich. Aber wie kann denn ein Nichtwissen etwas Gutes sein? Was habe ich denn davon, auf etwas zu bauen oder zu hoffen, was ich mir gar nicht vorstellen kann? Gegenfrage. Was habe ich denn davon, wenn ich Gott nur an den Dingen festmache, die ich selber verstehen und glauben kann? Solange es mir gut geht, ist das wahrscheinlich weniger ein Problem. Aber was, wenn es mir dreckig geht? Wenn ich die Grenzen dann immer noch bei dem ziehe, was ich verstehen, glauben oder für möglich halten könnte, sind wir doch ehrlich, dann ist der Ofen aus. Ich fände keine Hoffnung, keinen Trost, keine Ermutigung, keine Hilfe. Und ich sehe keinen Ausweg aus der Dunkelheit meines Lebens. Dann sind Wörter wie Gott, Liebe, Barmherzigkeit, Erlösung oder vieles andere nur hohle Begriffe, deren Bedeutung man zwar kennt, aber deren Relevanz für mich und in meinem Leben hohl und inhaltslos bleiben. Als Christen haben wir den Luxus, nach dem zu fragen, was unrealistisch ist. Hoffnung auf das haben zu dürfen, was hoffnungslos ist. Und die Dinge zu erwarten, die nicht zu erwarten sind. Denn der Gott, an den wir glauben, richtet sich nicht nach dem, was wir uns vorstellen, erhoffen oder glauben könnten, sondern unendlich weit darüber hinaus. Das, was uns die Bibel über Gott sagt, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist der Anfang der Erkenntnis. Jetzt geht's erst richtig los. Wenn ich das Evangelium in seiner Fülle verstanden habe, dann bin ich nicht fertig, sondern dann habe ich mir bestenfalls die Schnürsenkel zugebunden. Alle Weisheit und alle Erkenntnis der Bibel hat die Größe eines Atoms im Vergleich zur Unendlichkeit des Universums, der Herrlichkeit Gottes. Paulus war jemand, der mehr Erkenntnis und mehr Einsicht hatte als wir alle zusammen. Der hätte sich wirklich hinstellen können und sagen, ich bin schon näher am Herzen Gottes dran als ihr. Was ich alles weiß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und zwischen mir und euch gibt es wirklich einen Unterschied. Aber Paulus ließ nicht zu, dass das Wissen und die Erkenntnis, die er über Gott hatte, dass er dabei stehen blieb. Er zog diese prall gefüllte Schublade seines Wissens und Erkennens, die er über Gott hatte, auf und warf sie weg. Er stellte sich der Unerforschlichkeit seines Gottes. Denn als Paulus erkennt, dass alles, was er bisher weiß, nur ein Atom im Universum ist, dass er gar nicht in der Lage sein kann, Gott wirklich zu verstehen, da erfüllt ihn das mit Ehrfurcht und Freude. Denn das zu erkennen, das zu wissen, dass man eigentlich nichts weiß, das sprengt die Ketten von allem, was man bisher für möglich gehalten hat. Paulus hat erkannt in seinem Gotteslob, wenn ich anfange zu verstehen, dass Gott unendlich viel größer, herrlicher und unerforschlicher ist, als ich es mir in meinen wildesten Fantasien vorstellen könnte. Wenn ich es wage, Gott aus der Sockenschublade meiner Vorstellungskraft, meiner Erwartungen, meiner Ansichten und meiner Möglichkeiten befreie und zulasse, dass Gott der ist, der er wirklich ist, auch wenn ich das nicht verstehe, dann ist das eine der wichtigsten, größten und schönsten Erkenntnisse, zu denen ein gläubiger Mensch fähig sein kann. Denn ab jetzt, ab dieser Erkenntnis geht es nicht mehr darum, was ich mir vorstellen kann, was ich glauben kann oder was zu erhoffen oder zu erwarten mir möglich ist, sondern dem, was Gott möglich ist, was er wirklich kann. Und das ist unvorstellbar alles. Und genau deswegen ist es ein Grund für Paulus, dass er sich so sehr freut und Gott für etwas lobt, was er selber gar nicht verstehen kann. Denn es bedeutet, dass es in diesem Universum, auf dieser Welt und in meinem gesamten Leben absolut nichts geben kann, was unmöglich ist. Und wenn das kein Grund ist, sich zu freuen, dann weiß ich auch nicht. Ich würde noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns kennst. Ich muss dir nichts vormachen. Ich kann dir nichts verheimlichen. Und Vater im Himmel, ich bin ehrlich, es passiert öfter, als ich mir vorstellen kann, dass du eigentlich nur eine Schublade in meinem Leben bist. Dass ich dich da schön reinpacke mit meinen Vorstellungen, mein kleines Universum, wo der kleine Gott dann drinne ist, der Liebe und der Gute. Und wie schnell ich dann an meine Grenzen komme. Und wie flach das eigentlich ist. Und dir das nicht gerecht wird. Herr Jesus, auch wenn ich versuche, dich in so eine Schublade zu stecken und die ich nur aufmache, wenn ich irgendwas will, merke ich, dich schließe ich damit gar nicht ein. Sondern ich kerkere mich selbst ein, weil ich mir selbst die Grenzen ziehe in meinem Leben, was ich glaube, was du kannst und wer du bist. Ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du mit deinem Geist kommst und uns erfüllst, dass du Ketten sprengst, dass du Mauern einreißt, dass wir immer in unserem Laufe unseres Lebens immer wieder neu erkennen dürfen, wie unendlich groß du bist und dass du zu Dingen fähig bist, die wir uns nicht erträumen könnten. Du bist nicht so klein wie und einfach wie ich das mir manchmal in meinen Gedanken mache. Und dafür danke ich dir. Lasst uns zusammen das Vaterunser beten.